Hallo und herzlich willkommen zum Sabbatschul-Podcast. Kain und sein Erbe wird diese Woche und somit auch in unserem Podcast thematisiert. Wir wünschen uns, dass dieser Podcast Sie bereichert und vielleicht sogar zu neuen Gedanken anregen kann.
Liebe Zuschauer und Zuhörer, ich freue mich, dass wir wieder zu einer Runde über das Buch Genesis zusammenkommen können. Heute studieren wir das Kapitel 4 hauptsächlich, die Geschichte von Kain und Abel. Und wir werfen da einen Blick in den Abgrund der Menschheit, wie es sich nach dem Paradies zugetragen hat. Meine Gesprächspartner hier sind zu meiner Rechten Yvonne, rechts außen Hannes, Johannes, dann hier rechts außen Heinz und zu meiner Linken Bojan. Ich bin der Martin und wir beginnen mit einem Gebet. Guter Gottesgeist, Vater im Himmel, wir wollen bitten, dass du uns erleuchtest, wenn wir diese Worte lesen aus dem 4. Kapitel der Genesis. Wir wünschen uns, dass du unsere Gedanken leitest und unser Gespräch und dass durch dieses Gespräch in unserem Herzen und in dem Herzen aller, die zuhören und zusehen, du das veränderst, wie du es möchtest. Danke, dass du uns leitest. Amen.
Amen.
Ja, das Schöne ist ja, dass wir hier tatsächlich die Bibeltexte der Reihe nach durchgehen können, Kapitel 4 nun. Und ich möchte auch gleich mit dem Text beginnen. Ich darf jemanden von euch bitten, einmal die ersten zwei Verse zu lesen.
Danke, Yvonne. Gerne. Und der Mensch erkannte seine Frau Eva, und sie wurde schwanger und gebar Kain. Und sie sagte, ich habe einen Mann hervorgebracht mit dem Herrn. Und sie gebar noch einmal, und zwar seinen Bruder, den Abel. Und Abel wurde ein Schafhirt, Kain aber wurde ein Ackerbauer.
Ja, das ist das Setting dann für die Geschichte, die dann kommt. Aber das Setting ist ja auch schon interessant. Zwei Namen werden hier erwähnt, Kain und Abel. Namen haben ja Bedeutung. Und ich frage mich jetzt an der Stelle, was macht ihr mit dieser Namensgebung? Wie erklärt ihr euch die? Kain kommt ja von Gewinnen, okay, das bringt dann Eva dann auch in der Aussage. Und Abel, wissen wir, kommt ja von einem hebräischen Wort, das so viel wie nichts oder Hauch meint. Mhm. Seltsame Namen für Kinder, oder? Was denkt ihr dazu?
Naja, es könnte ja auch sein, dass uns hier einfach ein Mann gezeigt wird, der eben nicht lange gelebt hat, dessen Leben so anscheinend umsonst kaputt gemacht worden ist, nicht? Dieser Brudermord und so. Und dass vielleicht von daher diese Namensgebung kommt. Dass das durchaus etwas war, wo Abel sozusagen im Gedächtnis der Nachkommen blieb mit dieser, nicht, er war der Gerechte, der aber ermordet wurde, der sein Leben ausgehaucht hat, viel zu früh und so weiter.
Also so ein Zweitname praktisch, ja, den er dann noch bekommen hat.
Genau. Ja. Naja, man sagte so, Nomen est Omen. Es klingt so fast schon prophetisch, was da im Namen drinnen steckt. Aber mir fällt auf, dass über den erstgeborenen Sohn ein bisschen mehr steht als über den zweitgeborenen. Irgendwie hat der mehr Wichtigkeit, zumindest in den Augen der Eltern, die natürlich hoffen, dass sich das von Kapitel 3, Vers 15 jetzt schon erfüllt in diesem erstgeborenen Sohn, dass der vielleicht schon dieser Mann ist, der dann der Schlange den Kopf zertreten könnte.
Also merkst du da schon eine kleine Ungleichheit, eine Art Bevorzugung der Eltern? Würdest du das sagen, Hannes?
Ja, ich meine, ich muss gestehen, wenn man das erste Mal Vater oder Mutter wird, das erste Kind, ist schon irgendwie was ganz Neues und Besonderes, logischerweise. Und das war wahrscheinlich bei Adam und Eva nicht anders. Noch dazu mit dieser Hoffnung, die eben prophetisch schon vorher angekündigt worden ist. Das war die Lösung. Jetzt sind wir das Schuldproblem dann los, so haben sie wahrscheinlich gedacht.
Und es hat ja auch noch nie vorher ein Baby gegeben. Also es war wirklich was Besonderes. Adam und Eva hatten ja auch bei anderen das noch nie gesehen, ja? Wie das bei uns ist. Was ich noch interessant finde, ich habe hier eine Anmerkung, dass die Eva eigentlich sagt, ich habe einen Mann erschaffen mit dem Herrn. Ja? Also sie hat irgendwie schon gemerkt, dass das, also das ist etwas, wo man Gott sehr gleich, also sehr ähnlich wird. Aber ich frage mich eben, wie hat sie das empfunden? Es mutet einem fast ein bisschen, ich weiß nicht, stolz kann man nicht sagen, aber ich habe einen Mann erschaffen mit dem Herrn.
Das klingt schon seltsam.
Klingt schon seltsam,
ja. Das ist auch nicht das Wort, was sonst gebraucht wird, ne, für gebären. Das ist also wirklich Kana, erschaffen also oder
das von
erwerben.
Kapitel 1, oder? Ja.
Dort steht ein anderes
Hebräisch. Das ist ein anderes. Was anderes. Ah, okay. Also nicht das, was Gott da macht, okay. Aber es ist auch nicht das normale Verb für sie gebiert. Es ist ein seltsames Verb. Erwerben, also kaufen oder erschaffen.
Also wir würden ja sagen, Gott hat mir ein Kind erschaffen, ja? Aber sie sagt, ich habe es mit dem Herrn erschaffen. Also
das ist eine Miterschafferin hier, jetzt denkt sie, ja, vielleicht ist das schon der Andeutung ein bisschen
aufgerichtet.
Übersteigt ja. Evas ihre
Und ich meine,
Grenzen.
Abel war ja genauso erschaffen. Von Gott würden wir sagen, oder mit dem Herrn oder wie auch immer, aber da steht das nicht. Ja.
Da steht es gebärend, also das normale Wort.
In meiner Elberfelder habe ich also Fußnoten und da wird auch tatsächlich kein erklärt mit, das heißt so viel wie erworben, Gewinn. Das ist also sehr positiv. Während das andere, der Name von Abel, dann eher dieses Vergängliche bedeutet. Ja. Da wird also schon irgendwie im Namen angedeutet, sodass dann im Laufe der Geschichte offensichtlich wird. Ja.
Vielleicht nochmal zu dem Namen zurück. Ich finde es so genial, dass vieles, was uns hier in Mose gegeben wird, in den ersten Kapiteln, nachher eine Basis in der Bibel findet. Und er war ja der erste Mensch, der sozusagen umgebracht wurde von seinem Bruder. Wir haben jetzt auch über Kriege hören wir viel und Menschen bringen sich um. Und das haben wir hier gehabt. Und jetzt wird sein Name bekommt diese Bedeutung, die dann im Prediger im Anfang ist. Ja, Havel, Havalim. Nichtigkeit der Nichtigkeiten. Das ist Nichtigkeit, was wir hier sehen. Das ist Vergänglichkeit. Das ist das Wesen des Bösen. Wie es auf einmal nichts, weder wir lesen weder, dass er Kinder hatte, noch irgendein Nachkommen, alles weg. So vergeht es. Und das wird uns hier schon impliziert und wird hier das Wort nachher aufgeladen. Oder, ja, ich weiß auch nicht, war es gleich da? Ich wäre auch lieber dafür, dass es ein zweiter Name war, der später dazugekommen ist. Weil das kann ja wohl nicht wahr sein, dass man so heißt. Ne?
Also sonst hätten die Eltern wahrscheinlich den Abel wirklich ein bisschen benachteiligt. Ja. Das wünschen wir uns ja nicht. Ne? Ja. Adam und Eva kommen gerade aus dem Paradies. Das müsste ja eigentlich noch gut gehen. Ihr habt sicher auch in der Studienanleitung gelesen, dass man ja den Vers 1 noch ein bisschen anders übersetzen kann, was da die Eva sagt. Also nicht, dass es heißt, sie hat ihn mit dem Herrn oder mit Hilfe des Herrn gewonnen, sondern und das klingt ja fast schon ein bisschen unglaublich, dass sie das so sagen würde.
Naja, ich würde das deuten mit Hilfe des Herrn. Das ist wahrscheinlich der Leser von heute, der das dann so im Kopf interpretiert, was er da liest.
Ja, aber hier, hier steht auch noch, dass man annehmen kann, dass es heißt, ich habe einen Mann gewonnen oder erworben, den Herrn selbst.
Ja. Also, dass sie diesen Mann mit dem Namen, mit dem Gottesnamen Jahwe, ihr habt das ja auch groß gedruckt in euren Bibeln, bezeichnen würde. Das wäre schon.
Ja, auf der anderen Seite, wenn sie gedacht hat, es ist die Erfüllung von Kapitel 3, Vers 15, würde es auch wieder Sinn machen. Ja. Sie hat wahrscheinlich nicht gewusst. Ich meine, die Prophezeiung von Jesaja, von einer Jungfrau geboren und so, die gab es ja noch nicht. Und dass das in Bethlehem ist und, und. Mhm. So kann ich mir das schon wieder vorstellen. Ja.
Also dann hat sie wirklich gedacht, jetzt ist es soweit. Erste Geburt ist ja was ganz Großartiges. Der Erstgeborene schlechthin der gesamten Menschheit. Ja. Und das muss er jetzt sein.
Also im Leben Jesu ist das ja auch so angedeutet, dass sie gehofft hat, dass das der Erlöser ist.
Jetzt schauen wir mal, was mit diesem erhofften Erlöser passiert. Lesen wir mal die Verse 3 bis 5 zur Mitte, also 5a würden wir sagen. Hannes, darf ich dich mal bitten?
Und es geschah nach einiger Zeit, da brachte Kain von den Früchten des Ackerbodens dem Herrn eine Opfergabe. Und Abel, auch er brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr blickte auf Abel und auf seine Opfergabe, aber auf Kain und auf seine Opfergabe blickte er nicht. Hm.
Ja, die Erzählung ist ja wirklich sehr gerafft. Ja, also wir sind da etliche Zeit später, heißt Vers 3, und dann passiert da eine Opfersituation. Und ich finde es so schön, wie der hebräische Text, auch in der deutschen Bibel sieht man das, wie diese beiden gegeneinander gestellt werden. Ihr seht in Vers 1, habt ihr den Kain zuerst, Vers 2 gebiert sie den Abel. Dann im nächsten Statement haben wir zuerst den Abel, der Schäfer wird, dann keinen Ackermann. Und im nächsten Statement heißt es, Kain brachte ein Opfer und Abel brachte auch ein Opfer. Und im vierten Statement wird das wiederum gedreht, Gott schaut Abel an und Gott schaut Kain nicht an. Also die ganze Zeit geht es so hin und her, man merkt, zwei Brüder. Ich frage mich jetzt an der Stelle, okay, der Herr schaute Abel an und sein Opfer. Und Kain und sein Opfer schaut er nicht an. Wie stellt ihr euch das vor? Was ist da passiert? Und was bedeutet das?
Der Bibeltext verrät uns das im Grunde nicht so genau. Ja. Ich kann mich so erinnern, und die alten Kinderbibeln, nicht? Die stellen das dann schon irgendwie dar, damit es die Kinder auch gut verstehen können. Ne? Bei dem einen Opfer geht der Rauch nach oben und bei dem anderen geht er so nach unten. Der wird zu Boden gedrückt, der Rauch. Ne? Ob das jetzt wirklich so vom Bibeltext ableitbar ist, weiß ich nicht. Ich vermute, das ist eine Erklärung, damit die Kinder es verstehen. Ellen White sagt tatsächlich, dass so ein Feuer vom Herrn herabkam. Und das würde natürlich das irgendwie noch einmal verständlicher machen für mich, was dieses Anblicken also, bedeutet.
Du meinst das Feuer auf Abels Opfer, was es vielleicht auch entzündet hat?
Oder genau. Ja. Stell mir das so ähnlich vor wie bei Elia, nicht? Wo da vom Himmel tatsächlich buchstäblich Feuer kommt und das Opfer verzehrt, sogar dann bei Elia die Steine und das Wasser. Das muss ja hier nicht der Fall gewesen sein. Aber irgendwie muss ein Unterschied da gewesen sein. Und dieser Unterschied, der geht so durch den ganzen Text. Zwei Söhne, zwei unterschiedliche Namen, zwei unterschiedliche Berufe, zwei unterschiedliche Opfer, zwei unterschiedliche Mentalitäten. Das ist so die Geschichte.
Jetzt hast du was Interessantes gesagt, zwei unterschiedliche Mentalitäten. Wie kommt man denn auf das?
Aber die Reaktion Gottes ist doch eine Reaktion, die nicht ungerecht sein kann, oder? Wir würden jetzt nicht sagen, weil ich hatte mal einen Lehrer, kann ich mich erinnern, als ich noch zur Schule ging, da plaudert er mit mir so, nicht so, er hat auch ein bisschen die Bibel gelesen und da gibt es ja diese Geschichte da von den beiden Brüdern, sagt er. Und dann war mir das einfach immer so unsympathisch. Nicht? Der eine bringt ein Tier um, schrecklich. Und der andere, der hat es richtig gemacht, der hat Früchte als Opfergabe dargebracht. Und so hat er sich diese Geschichte gemerkt. Und ich habe mich damals nicht in der Berufung gesehen, ihn zu korrigieren.
Als Schüler,
aber ich habe mir damals schon gedacht, naja, die Bibel stellt ja schon Abels Opfer als das Richtige dar. Was ist, wenn es doch so ist, dass Kain in einer Art, ich mag das eigentlich nicht akzeptieren, was da läuft, Phase ist. Was ist, wenn der Kain hergeht und sagt, mögen Adam und Eva gesündigt haben, was geht mich das an? Wieso sitzen wir jetzt alle im selben Boot? Und Abel ist vielleicht der Typ, der dann sagt, ja, unsere Eltern haben gesündigt, wir dürfen nicht mehr in den Garten, da drüben kann man das Eingangstor sehen. Bei Ellen White heißt es sogar, sie haben die Opfer vor dem Eingang des Gartens dargebracht. Also da war ja ein direktes, dort waren wir mal drinnen. Und was ist, wenn Kain jetzt einer war, der nach satanischer Manier sich einfach weiter aufregt über diesen Gott, wie ungerecht der ist. Und Gott sagt zu seinem Opfer, du scheinst das nicht zu verstehen, dass tatsächlich es so werden wird, dass Gott Mensch wird und sein Leben gibt dafür, um diese Situation wieder zu reparieren. Was ist, wenn es das ist? Und wir kriegen das so ansatzweise hier mit, ohne dass es genau erklärt wird. Aber die Tatsache, dass Gott einmal gnädig schaut und einmal nicht gnädig schaut, ist ja keine Willkür. Das muss ja einen Hintergrund haben. Und so stelle ich mir vor, dass Kain von vornherein hier in einer Rebellionssituation ist, die natürlich umso trauriger ist, weil ja offensichtlich, und ich habe es jetzt nachgeschaut, aufgrund dessen, was du vorhin gesagt hast, mit der Nota Accusativi, also mit dem, ich habe sozusagen Jahwe gewonnen, nicht? Die Eva wirklich gedacht hat, dass sich das Wort von 3,15 schon beginnt zu erfüllen. Und dann diese tragische Enttäuschung, nicht, dass also der Kain sich da ganz anders entpuppt. Nicht nur, dass er es nicht glaubt, sondern dass er noch den, der es glaubt, sogar tötet. Das ist eigentlich eine irre Katastrophe.
Die unterschiedliche Mentalität, die sehe ich vielleicht noch nicht in den allerersten Versen hier. Aber dann, wie sich die Geschichte und der Dialog zwischen Gott und dem Kain entwickelt, spätestens da ist es logisch, dass der eine falsche Gesinnung, eine falsche Einstellung hat. Die Sache überhaupt nicht richtig begriffen hat, wie Erlösung funktioniert, so wie die Eltern gehofft haben, dass da jetzt eine Messiasgestalt kommt.
Also ich merke, ihr wollt schon weitergehen zu dem Gespräch. Ich meine, Kommunikation ist in der Bibel ja immer ein ganz wichtiges Thema. Aber eine Sache würde ich gerne, dass ihr die noch ein bisschen beleuchtet. Wir wollen natürlich mehr wissen. Und zum Glück gibt es in Hebräer 11 auch noch ein bisschen was über den Abel. Und dann wissen wir, er ist gläubig und gerecht. Und ich glaube, der Heinz hat auch gut eingeworfen, wir kriegen ja ein Gesamtbild von Gott, ne? Wie Gott ist. Und das kann ja hier an dieser Stelle nicht widersprochen werden. Was macht ihr, wenn ihr wenig Informationen im Text bekommt? Ich glaube, wir alle neigen vielleicht dazu, zwischen den Zeilen zu lesen und das aufzufüllen. Manchmal vielleicht sogar ein bisschen mehr, als dass wir die Zeilen lesen, wie sie wirklich da sind. Aber wie geht ihr damit um, wenn ihr weniger Informationen bekommt, als euch lieb ist? Was macht ihr dann beim Bibellesen?
Naja, wenn ich jetzt diese Passage lese und eben weiß, im Hebräerbrief kommen die zwei auch noch einmal vor, da ist vielleicht eine Zusatzinformation, die hier noch nicht da ist. Also das wäre mein erster Blick. Gibt es in der Bibel noch irgendwo eine zusätzliche Passage, wo eben diese Sache erklärt wird oder zusätzliche Informationen auftauchen? Es kann natürlich sein, dass ich in der Bibel nichts finde. Dann stehe ich wieder da und habe also meine Lösung noch nicht gefunden. Mein nächster Schritt wäre, dass ich schaue, ob bei Ellen White noch irgendwas zu finden ist. Und mein nächster Schritt wäre, wenn ich irgendwelche Kommentare zu Bibelbüchern habe, dass ich dort nachschaue. Vielleicht gibt es dort auch noch spannende Informationen, die die Sache erhellen. Und schlussendlich muss ich auch manchmal dann mir eingestehen, ich hätte zwar ein paar Fragen, aber ich habe vielleicht nicht alle Antworten und kann sie auch nicht irgendwo anders finden. Obwohl ich mich bemüht habe und vielleicht auch Minuten und Stunden sogar investiert habe, aber manches ist auch nicht lösbar. Das meiste, was für uns wichtig ist, ist lösbar. Da bin ich also sehr optimistisch in meinem Zugang.
Du bist der absolute Exeget, Hannes. Ist auch gut so, glaube ich. Das machen wir alle so ein bisschen.
Vielleicht könnte man einfach eine Grundeinstellung pflegen, nämlich sich zu hüten, Gott zu kritisieren. Das wäre ja die Reaktion, nicht? Wenn ich jetzt sage, okay, lieber Gott, warum hast du das Opfer Abels gnädig angesehen und das Opfer Kains nicht? Es wird mir nicht genau gesagt, ich muss es ein bisschen herauslesen. Aber wenn ich jetzt sage, so schön brav grün, nicht? Also der seine Fellfrüchte bringt, ist doch der Sympathischere im Vergleich zu dem, der dem...
Gut, dass du nicht zur Ernährung gehst. Jetzt haben wir hier den ersten Veganer, der hier ein bisschen...
Im Vergleich zu dem, der dem Opfer die Kehle aufschneidet, ja, nicht aufschließt. Und da würde ich sagen, wir dürfen auch nicht heutige... Das ist ja auch ein wichtiges Prinzip, heutige
Kriterien versuchen dort anzuwenden.
Parameter, die angelegt werden an etwas, ob es gut ist, da hineinlesen. Hier ist offensichtlich, Kain macht irgendwas falsch. Wir könnten dann herausfinden, was es ist. Wir werden dann herausfinden, ja, ich glaube, er mag den lieben Gott generell nicht. So kommt es halt raus. dann in den späteren Versen.
Zusammenhang ist wichtig.
Ja. Ja. Gott ist natürlich nicht willkürlich in seiner Entscheidung, was genau er nimmt. Der Text sagt schon, der eine opfert das und der andere opfert jenes. Also da ist schon ein Unterschied. Offensichtlich liegt in der Art des Opfers oder das, was hier dargebracht wird. Ich meine, im Alten Testament könnte man natürlich sagen, man hat auch Früchte geopfert, man hat natürlich auch Tiere geopfert. Beides ist ja im Alten Testament gut und richtig. Aber hier in dieser Situation offensichtlich nicht. Also was ein Anhaltspunkt da ist, das ist eben die unterschiedliche Art des Opfers. Und das muss irgendwie Auslöser für die Beurteilung Gottes sein. Das würde ich schlussfolgern.
Ja, deine Frage war ja auch, wie gehen wir mit diesen Texten um, wo wir so wenig Informationen haben. Es gibt natürlich das Problem mit uns. Was machen wir damit? Wie deuten wir das? Gehen wir zu weit? Mehr als offenbart ist? Fügen wir es hinzu? Bauen wir Theorien? Manchmal extreme Theorien werden aufgebaut aus ein oder zwei schwierigen Texten. Wie Petrus sagt, es geht schwierig. Ist bei Paulus, auch in anderen Schriften. Vielleicht mangels der Information, ja? Erkenntnis und Übung. Aber es hat auch die göttliche Seite. Also ich sehe auch, was in Sprüche 25,2 steht, Gottes Ehre, es ist eine Sache zu verbergen. Gott macht uns nicht alles leicht. Er gibt uns manchmal wenige Informationen, damit wir eine Herausforderung haben. Das haben wir ja auch, wenn wir naturwissenschaftlich weitergehen. Es geht immer weiter. Erstmal sind die Informationen kryptisch und gering. Ja? Und da müssen wir noch aufpassen, wie wir es interpretieren. Es zeigt was für mich auch von der Größe Gottes. Der fordert aber uns auch heraus.
Also die Bibel zieht uns irgendwie so mit hinein zum Mitdenken. Ja. Sie serviert uns nicht immer alles so frei, ne? Sondern sie sagt, hey, okay, denk mal mit. Es wird ja auch oft gar nicht gesagt, wie Gott reagiert. Hier wird es gesagt.
Ja. Und überleg mal gerade in dieser Frage, wie lange hätte ich warten müssen, bis ich zu Hebräer 11 komme? Je nachdem, wie meine Lesegeschwindigkeit ist, dass es wieder ein Puzzleteil kriegt, was mir ein bisschen hilft.
Ja. Ausdauer.
Ausdauer.
Wissensdurst.
Ja. Bescheidenheit.
Schauen wir mal, was jetzt der Herr zu Kain sagt oder wie Kain reagiert auf diese Situation. Jetzt müsste ja wieder Kain dran sein, denn Gott hat ja Kains Opfer angesehen, der nächste ist Kain. Also Vers 5b lesen wir mal bis Vers 7 bitte. Heinz, darf ich dich bitten?
Da ergrimmte Kain sehr und seine Gebärde verstellte sich. Also auf heutiges Deutsch übersetzt, er wurde sehr zornig und man sah es ihm auch an.
Ja.
Mhm. Er hatte also einen zornigen Gesichtsausdruck. Da sprach der Herr zu Kain, warum wirst du zornig? Warum machst du ein solches Gesicht? Auf schön Deutsch. Ja. Ist es nicht so, und jetzt lese ich den Luther-Text, denn das wird uns jetzt beschäftigen, wenn du fromm bist, so bist du angenehm. Bist du aber nicht fromm, so ruht die Sünde vor der Tür und nach dir hat sie Verlangen, du aber herrsche über sie.
Also du hast schon angedeutet, der Text in Vers 7 wird uns interessieren. Also mich interessiert an der Stelle grundsätzlich, was macht Gott jetzt hier? Was ist seine Absicht an der Stelle? Ich meine, eigentlich würden wir jetzt erwarten, auf Kain kommt Abel, aber nein, es kommt nicht Abel, es kommt der Herr. Mhm. Und der Herr redet plötzlich mit Kain. Offensichtlich war da noch Gespräch etwas Normales, der Kain wundert sich wahrscheinlich nicht einmal, dass Gott mit ihm spricht. Was tut Gott da?
Ja. Das ist für mich sehr spannend aus psychotherapeutischer Sicht. Also der Unterschied manchmal zwischen guten und schlechten Psychotherapeuten sind, dass die guten nicht nur Wissen haben, sondern tatsächlich eine emotionale Kompetenz und beobachten sehr genau und sehen, was verändert sich beim Menschen. Also diese nonverbale Sprache und siehe da, wir haben einen Gott, der so genau beobachtet, der hat doch geschaffen, diese Psychosomatik, ja. Und hier geht er voll auf sie ein, ja, im vierten Kapitel der Bibel, wie genau er uns beobachtet. Nicht nur Worte, sondern unsere Gesichtsausdrücke. Ich glaube, da können wir viel lernen.
Ich meine, er wird sogar in dein Herz sehen. Ich meine,
ja, sogar in dein Herz. Ja, er kann das. Aber interessant, er nimmt so äußerlich wahr. Und das ist was für uns wichtig ist, wie ernst wir uns nehmen.
Er hält also dem Kain einen Spiegel vor und sagt, Kain, schau dich mal an. Dazu müsste er den Blick erheben zunächst einmal. Ne? Schau dich mal an, was du gerade machst. Ne?
Okay. Interessanterweise kommt ja der liebe Gott nicht erst nach der Tat, sondern sehr wohl schon vor der Tat. Und er stellt als erstes eine Frage. Gott arbeitet mit Fragen. Den Adam fragt auch, wo bist du? Nicht? Also Gott will offensichtlich das Denken der Leute in Bewegung bringen, zur Selbstreflexion führen, dem Kain im Spiegeln. Pass auf, dein Weg führt zu was ganz Schrecklichem. Pass auf, dass du das eben nicht umsetzt oder in deinem Zorn irgendwie eine schlimme Tat passiert. ist erstaunlich, wie Gott gnädig ist. Ja? Vorher ist er gnädig und warnt und nachher ist er gnädig und vernichtet nicht. Also irgendwie, wir würden ja am liebsten dreinschlagen und sagen, Schluss aus, verhindern wir, dass der Kain das umsetzt oder nachher würden wir ihn hart bestrafen. Wir würden immer anders reagieren als Gott, so nach unserem natürlichen
das
Menschen.
Sagt jetzt Gott einfach nur, hey Kain, bitte pass auf. Oder ist Gott auch hier einer, der eine Lösung anbietet oder sagt, hey, nimm den Weg und nicht den anderen?
Er will ihn gewinnen.
Mhm. Wie, Heinz?
Er will ihn dadurch gewinnen, indem er ihm sagt, so wie du gerade reagierst, das wird zur Katastrophe führen. Mhm. Komm, denk doch mal drüber nach und mach anders. Und ich meine, der Vers 7 ist dann hier der Schlüssel, nicht in welcher Form wir den verstehen. So wie ich ihn gelesen habe, wäre das jetzt die Aufforderung, dass Gott sagt, ja, da gibt es zwar Sünde, da gibt es ein Aufbegehren, da gibt es einen Zorn, aber du musst nicht Sklave dieses Zorns sein. Du könntest es auch umdrehen und könntest die Sache beherrschen.
Also so, reiß dich zusammen?
Oder? Ein bisschen, ja.
Die Sünde muss nicht über dich herrschen, du genau. Bist echt ein Spielball.
Jetzt ohne, dass wir daraus eine Geschichte machen mit jeder kann sich durch Selbstbeherrschung also in den Himmel bringen, das will ich damit nicht sagen, auf keinen Fall. Aber dass Gott ihm zumindest sagt, du, es gibt doch einen anderen Weg. Wenn du mich jetzt fragtest, wie dieser Weg geht, dann könnte ich dir sofort sagen und könnte dir meine Hilfe anbieten. Also die Aufforderung Gottes, seinem Gebot zu gehorchen, ist ja immer gleichzeitig ein Hilfsangebot, auch wenn es nicht gleich da steht. Aber es ist so gemeint.
Ja. Es geht um Gefühle, zornig sein, verärgert sein. Das spricht der liebe Gott auch an. Das wischt er nicht weg, sondern sagt, du pass auf, du bist sehr aufgebracht, lieber Kain. Pass auf, dass da nicht was draus passiert. Und dann spricht er das Wort Sünde aus, die lauert da vor der Tür. Und dann sagt er was, beherrsche sie. Ich habe so das Gefühl, dass hier dazwischen Gefühl und Verstand sehr wohl irgendwie auch gespielt wird. Er ist von seinen Gefühlen beherrscht und Gott sagt, schalt auch den Verstand ein. Herrsche, mach was bewusst anders als deine Emotionen dir jetzt vorgaukeln, dass du tun sollst.
Ich glaube, dass das, also wie wir das jetzt verstehen und beschreiben, ist für mich das schon ein Schlüssel drüber, dass wir die Entscheidungsfreiheit haben und die gibt ihm Gott hier. Er sagt, du musst jetzt nicht, also es ist nicht ein unausweichlicher Schritt, was jetzt passiert. Du hast es in der Hand, entscheide dich.
Das finde ich wichtig. Ja. Also manchmal hat man das Gefühl, wir sind schon in der Sackgasse und es kann nur noch Einbahnstraße, es kann nur noch einen Weg geben und Gott öffnet plötzlich eine andere Tür und sagt, da geht aber auch noch ein Weg lang. Und vergiss das nicht.
Jetzt haben wir schon so schön die Kognition und die Emotionen hier zusammengebracht, aber jetzt auch der Körper. Mhm. Gott spielt uns das ja in zweimal auf. Ja, dein Gesicht erhebt sich, sagt, ist es nicht so, dass du das auch körperlich zeigst? Mhm. Haben wir mal überlegt, dass wir den Körper nutzen können auch als Hilfsmittel? Wir wissen es in der Psychotherapie zum Beispiel, nehmen wir mal an, Menschen, die eine Panikattacke haben, ja, wo du nichts mehr machen kannst. Gehst eine halbe Stunde laufen, schnell kriegst du sie in den Griff, kannst den Körper nehmen, so auch hier, du kannst dich entfernen von dem, komm nicht zu nahe, da wo Gefahr ist. Also hier ist viel impliziert, was später in den Sprüchen der Weisheitsliteratur auch verbunden wird, wo gesagt wird, und letztendlich gerade wir Adventisten müssen es wissen, wie der Körper, Ernährung und alles, was das eine Rolle spielt. Ja? Und hier haben wir die Ganzheitlichkeit schon implizit da. Gott sagt, geht nicht so weit, aber er zeigt, dein Körper verändert sich, nutze auch deinen Körper.
Alles wird angesprochen. Jetzt schauen wir uns noch die zweite Art der Übersetzung an. Es gibt ja eine Alternative. In der Elberfelder Fußnote wird es gespiegelt. Da frage ich mal den Hannes, weil ich seine Elberfelder sehe gerade. Lies doch mal die vor, wie die das da übersetzen.
Also es geht da um den Vers 7, der eben unterschiedlich gedeutet werden kann. Und da steht bei mir in einer Fußnote wörtlich, wenn du aber nicht recht tust, lagert er, Bindestrich, die Sünde, Bindestrich, zur Tür hin. Und nach dir wird sein Verlangen sein. Du aber sollst über ihn herrschen. Und dann kommt die Erklärung, der Wechsel des Geschlechts, die Sünde und dann er, ist nicht befriedigend zu erklären. Also offensichtlich gibt es da im Hebräischen irgendwie eine Sache, die nicht ganz normal nach der Grammatik läuft.
Männliche Pronomina.
Genau, also die Sünde ist ja feminin im Hebräischen als Erklärung. Da hätten wir die Bibel, könnte man nachschauen. Und die Pronomina sind maskulin. Und deswegen glauben manche, dass der zweite Teil dieses Satzes sich auf Abel bezieht, der die einzige andere maskuline Person in der Beziehung ist, wenn Gott spricht zum Kain. Also du sollst über ihn herrschen. Und es ist ja interessant, dass da auch dieselbe Wortwahl verwendet wird, wie in Kapitel 3, 16, wo ja auch es um zwei Menschen geht, nämlich Eva und Adam, und wo dann auch gesagt wird, der Mann wird über Eva herrschen, in einem positiven Sinne. Also an der Stelle fragt man sich dann, okay, was meint das jetzt nun? Und was meint die Sünde? Und die Sünde hier, vielleicht noch eine letzte Info vom Hebräischen, kann nicht nur als Sünde übersetzt werden, sondern das hebräische Chatat meint im dritten Buch Mose ja immer und fast durchweg Sündopfer.
Und das ist ja auch der Kontext, es geht ja um Opfer.
So, dass Gott hier sagen würde, hey, Kain, wenn du nicht fromm bist, sollst du wissen, ein Sündopfer liegt bereit, vielleicht an der Tür zum Garten Eden. Und wenn du das annehmen würdest, dann sollst du wissen, dass auch die ursprünglichen Verhältnisse wiederhergestellt werden zum Guten. Der Abel hat immer noch Verlangen nach dir als der ältere Bruder, und du wirst nach wie vor als älterer Bruder ihn positiv anleiten, sein Leiter und Führer sein.
Interessant, Ellen White ergänzt ja da den Bibelbericht und sagt tatsächlich, dass es auch zwischen Kain und Abel zum Gespräch gekommen ist und Abel seinem Bruder anbietet, ich gebe dir da ein Opfertier von meiner Herde und du könntest hier also auch diesen Wohlgefallen Gottes haben, kein Problem, nimm doch dieses Opfertier.
Wenn du schon bei Ellen White bist, sie sagt an drei Stellen, dass man den Text genau so verstehen könnte, wie die Elberfelder das unten andeutet. Und sagt, das Erstgeburtsrecht kann wiederhergestellt werden für den Kain. Und dann zitiert sie diesen Vers, den wir hier auf die Sünde beziehen, in unseren Bibeln und sagt, er bezieht sich auf Abel, dass Abel Verlangen zu ihm hat. Könnt mal in Spirit of Prophecy im ersten Band ist das zu sehen, lesen, nachlesen. Okay, was würde das mit euch machen, wenn das die Antwort Gottes ist, wie... Was drückt das aus über Gott und wie er hier beabsichtigt, den Kain zu gewinnen?
Genauso Gnade.
Ja. Genauso Gnade.
Denn er sagt, er bietet ihm die Vergebung noch deutlicher an.
Mhm. Ja. Er redet ihm gut zu. Ja. Mach nicht alles kaputt, sagt er. Mach nicht alles kaputt. Es ist immer noch möglich, die Sache so hinzukriegen, dass alle glücklich sind. Aber
also es erinnert mich sehr an die Geschichte von Luzifer. Jesus hat ihm auch versprochen und hat gesagt, du, wenn du bereust, du wirst wieder eingesetzt, du wirst wieder neben meinem Thron sitzen.
Ich erinnere das auch an den Gedanken, dass Gemeinschaft mit anderen Gläubigen mich davor bewahren kann, eine Sünde zu begehen. Mhm. Wenn Adam und Eva gemeinsam unter dem Baum gestanden wären, hätten sie sich abgesprochen und wahrscheinlich der Schlange nicht geglaubt. Ja? Oder ich denke an Paulus, der auch sagt, ihr, die gläubig und auf dem richtigen Weg sind, bringt doch die anderen zurecht. Irgendwie braucht es die Gemeinde und die Gemeinschaft, die mich auch ein bisschen da fördert in meinem Gläubigsein und gläubig bleiben und richtig wandeln. Und vielleicht hätte der Abel hier auch dieser Anstoß sein können, seinen Bruder auf den rechten Weg zu leiten. Und das wäre ja eigentlich so seelsorgerlich gedacht, das, was wir alle tun sollten. Dem anderen helfen, von seinem falschen Weg wegzukommen und den richtigen zu finden. Innerhalb der Gemeinde, natürlich auch missionarisch nach außen hin.
Und wenn die Sünde schon passiert ist im Herzen, ne, sagt ja, wenn du nicht fromm bist, also da muss ja dann schon die Sünde Fuß gefasst haben ein Stück weit. Sagt Gott, das ist noch nicht das Ende. Eine Sünde muss noch nicht die nächste bewirken. Du kannst es durchbrechen, Sündopfer. Nimm es an. Also Gott bietet Wiederherstellung an.
Wie bei Nebukadnezar, ne? Brich mit Gerechtigkeit die Sünde. Es geht ja zu brechen. Ne? Natürlich, vielleicht hätte mich früher das Wort herrschen, du sollst herrschen, so ein bisschen gestört. Aber wenn man sieht, wo es vorher kommt, in 1. Mose 1, 18, die Sonne herrscht, also ist ja erstmal ein positiver Zusammenhang. Das Herrschen ist ja nicht unbedingt negativ. Gut, Mann über Frau und so weiter, aber man könnte es auch positiv sehen von der Schöpfung her. Ne?
Was sollte jetzt Kain eurer Meinung nach tun?
Also eigentlich hätte schon davor was anders machen können. Ja? Ja, denn wenn ich merke, das Opfer von meinem Bruder wird angenommen oder verbrennt, wie immer wir uns das vorstellen, und meins wird nicht angenommen, eigentlich wäre doch die korrekte Schlussfolgerung, dass ich frage, warum nicht und was kann ich tun, damit meins auch angenommen wird.
Aber die menschliche Seite sagt, ich werde ungerecht behandelt.
Genau, stattdessen wird er zornig, ja, und jetzt bekommt er diese Warnung. Und eigentlich sollte er sie annehmen, aber ich habe den Eindruck, es hat jedes Mal mit Stolz zu tun. Ja? Was du sagst, die menschliche Seite, wenn ich sehe, mir passiert, also ich kriege nicht das Gute, das ein anderer kriegt, dann kann das ganz leicht kommen, dass ich sage.
Gibt es schon die Antwort darauf, warum sind wir so, dass wir neidisch werden, wenn es dem anderen gut geht? Warum macht uns das zornig? Ich meine, nicht alle von uns haben natürlich Zorn, wenn es jemand anders gut geht. Ich freue mich, wenn ihr gesund seid, wenn es euch gut geht und so. Ja. Aber ja, an manchen Stellen nagt es dann doch. Und das Stolz.
Ist das,
ich verdiene Besseres.
Naja, wir lassen uns auch ungern was sagen. Nicht so, Kain spricht Gott von der göttlichen Seite her und sein Bruder von der menschlichen Seite her, aber er bleibt irgendwie stur. Und wenn wir ehrlich sind, das kann ja uns auch leicht passieren, dass wir eine fixe Meinung haben und meinen, alles richtig und korrekt zu tun, und wir sind nicht mehr bereit, auf die Stimme zu hören, die von Gott kommt, übers Gewissen, die von unseren Mitgeschwistern kommt. Wir sind irgendwie stur.
Das ist ein Grundübel dann. Also, in einer Situation, was hilft dir?
Ich kann mich ja auch manchmal ärgern. Ja? Ich brauche immer ein bisschen Zeit, dass ich dann wieder zur Ruhe komme und zur Besinnung komme und irgendwie zugeben kann, dass meine Frau recht hat und nicht ich oder umgekehrt. Ja? Also ich brauche immer ein bisschen Zeit.
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 Hätte Kain die Zeit gehabt?
Hätte schon gehabt.
Sicher.
Ja, ich glaube, das Gespräch auch mit Gott, das bringt Zeit. Es bringt neues Nachdenken, Reflexion.
Eine neue Perspektive. Ne? Eine
Perspektive. Gott hat es bestimmt in der besten seelsorgerlichen Art gemacht, die wir uns vorstellen können, die schon hier ein bisschen rauskommt. Und nicht umsonst ist im Text auch das beschrieben, wenn wir das so deuten, auch die Eva, er war der Ältere, und wenn er so eine Position hatte und jetzt kommt der Jüngere und er wird belohnt hier und ich bin der Ältere. Also man kann schon vielleicht da nachvollziehen, dass er zornig wurde. Aber Gott versucht es zu entzerren. Gewaltfreie Kommunikation.
Dann redet er aber nicht einmal nicht mit Gott. Ne? Das ist ja ein einseitiges Gespräch. Ja.
Und darf ich was sagen, weil du gefragt hast, was tust du dann? Ja? Ich glaube, das Wichtige ist, dass wir uns diese, also ich merke das bei mir, dass ich mir diese Kultur bewahre, mit Gott über alles zu sprechen. Weil dann, also ich mache das auch, wenn mich irgendwas ganz aufregt, ja? Dann gehe ich auch zu Gott. Aber das ist eben, das müssen wir mit den positiven Dingen üben, weil da fällt es uns leichter. Dann kann das nicht so passieren, dass Gott redet und wir so in unserem Zorn gefangen sind, dass wir nicht mehr reagieren.
Das ist auch so wie ein Hiob dann, auch wenn der sich ärgert über Gott. Ja. Wir ärgern uns vielleicht manchmal über Gott.
Und es nicht versteht.
Dann mit Gott reden.
Genau.
Ja. Also es ist spannend, wenn diese zweite Lesart, die du uns hier bringst und Ellen White anscheinend auch, was wäre das, was Gott ihm hier sagt? Ich versuche das zu übersetzen. Der kleine Bruder hat Verlangen nach dir, ja? Und du sei doch nicht so jetzt, dass du dich emotional hier manipulieren lässt durch deinen Zorn. Du sollst ja herrschen, du kannst ja ein Vorbild sein. Der verlangt nach dir, der dreht das um. Vorher war er vielleicht so superior, oh, der wird jetzt... Und Gott kommt an und sagt, sei du superior. Ja, du bist ja älter und ja... Vielleicht so könnte ich mit dieser Variante das seelsorgerlich, psychologisch als Hilfsangebot.
Oder auch der Gegensatz, nicht? Du beginnst deinen Bruder zu hassen, weil du dich ungerecht behandelt fühlst, der mag dich aber immer noch.
Das muss einem erstmal bewusst werden.
Ja, der mag dich ja immer noch. Wenn du aufhörst, so zu tun, wie gerade tust, dann ist alles noch gut.
Hast nichts verloren.
Und dann kommt ja diese Geschichte, dass er mit ihm redet, und das ist in der Bibel sehr kurz gehalten, nicht? Das heißt nur, er redet mit ihm und dann ist schon die Szene, wo er ihn erschlägt. Dieses Gespräch ist offensichtlich nicht so verlaufen, als dass Kain hier seine Abneigung, die mit dem Stolz zu tun hat, also da bin ich ganz bei dir mit dem Stolz, dass er das hätte überwinden können. Also da dürfte einfach der Satan so stark Besitz von seinem Denken ergriffen haben, dass diese göttliche Logik der Liebe, der Annahme, des Einlenkens, des Nachgebens, des Verzichts auf den persönlichen Stolz, dass diese göttliche Logik da nicht mehr durchgekommen ist.
Ich sehe auch diese Schuldverschiebung, die wir schon im Kapitel 3 gesehen haben. Der Adam sagt, die Frau war's, und die Frau sagt, die Schlange war's. Und was sagt er hier? Ja, mein Bruder ist schuld. Eigentlich ist ja der liebe Gott schuld, der das Opfer unterschiedlich beurteilt. Ja?
Also eigentlich führst du mich jetzt zu meiner nächsten Frage, und wenn wir Zeit hätten, würde ich die stellen. Aber ja, er geht hin, eins hat es ja schon erwähnt, er redet und dann bringt er ihn um, und die Tat ist verabscheuungswürdig, das ist überhaupt keine Frage, es ist ein Mord. Gewalt führt nie zu irgendetwas. Und ich finde auch interessant, was in der Studienanleitung bei uns am Freitag steht, das Zitat von Elie Wiesel, ja, wenn wir uns an Gottes Stelle setzen, dann werden wir letztendlich den anderen Menschen ermorden oder töten. Hier ist es buchstäblich passiert. Dann kommt ja Gott noch einmal, stellt noch einmal eine Frage, und Kains erste Antwort ist schon ein bisschen, Er fragt, wo ist dein Bruder Abel? Und die Antwort ist, ich weiß nicht, soll ich meines Bruders Hüter sein? Also vielleicht für die, die zuhören und zuschauen, wir machen das jetzt nicht in der Runde, aber ich hätte euch gerne gefragt, gebt mir diesen einen Satz mit der Intonation, wie ihr glaubt, dass Kain das gesagt hätte.
Willst du's haben?
Vielleicht machen wir es doch mal schnell, ja? Bitte, Heinz.
Soll ich meinen Bruder Hüter sein? Soll ich auf den aufpassen die ganze Zeit?
Nur der Satz wird da stehen. Ne? Ich weiß nicht, soll ich meines Bruders Hüter sein?
Ich weiß nicht, soll ich meines Bruders Hüter sein?
Bojan?
Ich weiß nicht, soll ich meines Bruders Hüter sein?
Ich weiß nicht, bin ich meines Bruders Hüter?
Bin ich meines Bruders Hüter? Ich würde das Ich betonen.
Warum würdet ihr zwei ein bisschen so mehr das Ich betonen?
Ja, weil es bei meiner Elberfelder Bibel auch vorher vorgekommen ist.
Ja. Das ist angestrichen, oder?
Ich habe es nicht angestrichen, aber dieses Ich ist bei mir kursiv gesetzt. Daher betont, und die Elberfelder, ich kenne sie ja, die nimmt da offensichtlich vom Hebräischen eine Betonung auf, schließe ich
jetzt. Warum ist das betont, ist jetzt meine Frage.
Ja, es geht mir nichts an, nicht, was mit meinem Bruder passiert.
Du bist doch...
Ja.
Aha. Dankeschön.
Und das ist wieder bei...
Ja, weil das Anochi dabei steht. Das ist nicht nur das mit dem Verb.
Ja.
Das Ich vom Verb ist drinnen, sondern das Ich wird nochmal betont.
Ich? Also soll
die
ich?
Die Betonung ist sicher
ich
gegeben.
Ich meines Bruders wieder sagen?
Soll ich, das ist klar.
Ja. Indirekt würden wir hineinlesen zwischen den Zeilen. Ja, wer ist denn der Hüter
aller Menschen?
Abel? Wer hat denn Abels Opfer gnädig angesehen?
Ja,
du hast überhaupt nichts gemacht, ne?
Also wer ist schuld? Nicht der liebe Gott schlussendlich.
Keiner
weiß auf, ja, dass Gott weiß, oder?
In der ersten Geschichte von letzter Woche war es ja auch so. Ja. Ja, Adam sagt, die Eva hat mir gegeben, Eva sagt, die Schlange, und implizit heißt es, ja, wer hat die Schlange gemacht, lieber Gott, auch wieder du. Ne?
Also, sagt ihr mir jetzt dadurch, das eigentliche Problem von Kain ist Gott? Aus Kains Augen?
Er hat sich
weniger der Abel.
Falsche Vorstellungen von Gott.
Also, ich glaube, dass er es ganz genau weiß. Aber die Schuldverschiebung ist einfach gut, um von seiner eigenen Schuld abzulenken.
Das ist ja immer der Grund.
Also, Ivan, kann ich die Schuld auf Gott schieben?
Ich denke, das ist das, was passiert, auch in unserer heutigen Welt. Was ist mit dem Leid? Ja, wo ist denn der Gott, der liebende Gott?
Wenn eine Katastrophe passiert,
so.
Wer ist schuld? Gott.
Also so, Gott, du hast unzählige Möglichkeiten, den Abel zu schützen. Und was hast du gemacht?
Genau. Nix. Genau.
Und dann ist doch das Verrückte, dass die Sünde uns dazu bringt, dann Gott die Schuld zu geben, der damit eigentlich überhaupt nichts zu tun hat.
Und das noch Verrücktere, dass Gott sie dann wirklich auf sich nimmt in anderen Sinne.
Ja. Dazu werden wir noch kommen im Verlauf der Genesis, glaube ich.
Im Grunde rechtfertigt sich dieser Kain auch und sagt, ich bin nicht schuld. Lieber Gott, du hättest eingreifen sollen. Du hättest das Opfer anders bewerten müssen und so weiter. Ja? Also da geht es auch um ein anderes Verständnis von Religion insgesamt. Ich schaue, dass ich das tue, so wie ich mir das heute vorstelle mit dem Opfer. Das ist ein anderes religiöses Denken, ein ganz prinzipiell anderes.
Jetzt erlaubt
mir Abel ist anders.
Eine Frage, auch wenn es spät ist. Wir haben jetzt sehr viel über negative Dinge gesprochen, viel über Kain. Kain ist ja auch die zentrale menschliche Person in der Geschichte. Am Anfang geht es ein bisschen mit Segen los, hat man das Gefühl. Es wird jemand geboren und dann geht es ganz tief in die Sünde hinein. Seht ihr irgendeinen Segen in diesem Kapitel noch, den wir daraus nehmen können?
Also vom Kapitel oder von dieser Geschichte?
Von dieser Geschichte bis Vers 15 meinetwegen.
Wir sehen auch in dieser Geschichte, wir haben das vorher ja schon herausgearbeitet, die Gnade Gottes, die kommt so deutlich raus.
Gnade Gottes.
Und das ist für mich so etwas Praktisches. Ich habe mir das oft bei Kindern gedacht und habe oft Kindern, als Erwachsener sieht man ja, was passieren kann, wenn die jetzt irgendwas tun. Ja? Ich habe mir immer gedacht, eigentlich müssen wir diejenigen sein, die nicht danach schimpfen, wie du gesagt hast, sondern die vorher dem Kind helfen, dass es gar nicht erst so weit kommt, in Anlehnung daran.
Also gut, Gott tut alles, er ist sehr aktiv. Vorher möchte die Sünde vermeiden und zur Buße führen. Nachher, nachdem die schlimme Sünde passiert ist, will er trotzdem zur Buße führen. Ja. Und da gibt er ihm ja dieses Zeichen sozusagen, dass er geschützt bleiben soll. Das klingt so wie dieses Siegel Gottes dann in der Offenbarung, ein Schutzzeichen. Gott schlägt nicht rein und vernichtet sofort. Und ich stelle mir vor, das Universum, das das dann beobachtet hat, wundert sich auch über die Gnade Gottes, der hier noch zuwartet und zuschaut und trotz der schlimmen Sünde eine Chance gibt. Und das ist aber eine echte Chance. Mhm. Er hätte trotzdem noch einmal die Kurve kratzen können, so wie ein David, der auch den Mord anstiftet und trotzdem noch Gnade erfährt. Das wäre für ihn auch möglich
gewesen. Ja, aber der Unterschied zwischen David und ihm, oder du könntest jetzt auch sagen, zwischen Judas und Petrus, das kommt auf dasselbe raus, ist doch immer, wie sie ihre Grundeinstellung zu Gott haben. Und dort, wo die Grundeinstellung zu Gott gut ist, kann auch die Sünde das nicht ganz kaputt machen. Wenn aber die Grundeinstellung zu Gott nicht gut ist, dann ist die Sünde die Totalentfremdung. Und das ist, was wir hier auch sehen. Und wenn du fragst, das ist in diesem Kapitel noch gut, ich würde sagen, der Schluss ist gut. Da heißt es dann, dass Adam und Eva noch einmal einen Sohn bekommen und damit beginnt jetzt die Linie des Glaubens. Die hätte auch mit Kain beginnen können, hat sie aber nicht. Da beginnt die Linie des Unglaubens. Sie hätte mit Abel beginnen können, aber der wurde ermordet. Jetzt gibt es diesen Seth. Und dann wird noch die nächste Generation hervorgebracht, nämlich Enosch. Und dann heißt es, zu der Zeit fing man an, des Herrn Namen zu verkünden. Das zeigt uns, dass wir also eine tatsächlich massive Rebellionsentwicklung haben, schon in der Frühphase. Und dass in der dritten Generation, die jetzt hier genannt wird, die dritte Generation, dass hier schon eine Predigt über Gott, über seinen Plan und alles, was halt da drinnen ist, erfolgen muss, um die Leute daran zu erinnern. Gleichzeitig zeigt es uns also für den Anfang der Welt, dass es tatsächlich eine ungeheure Fruchtbarkeit gegeben haben muss unter den Menschen in der damaligen Zeit, die so schnell mehr geworden sind, dass in der dritten Generation praktisch schon zwei so starke Gruppen aufeinander gestoßen sind, dass hier missionarische Predigt sinnvoll und notwendig war. Und gleichzeitig den Garten Eden da. Ja,
obwohl der noch sichtbar da war. Hammer,
oder? Jetzt gehen wir noch den Bojan.
Für mich ist auch Vers 10 jetzt, wir haben viel über Gott, wie er mit Kain umgeht, aber jetzt schaut mal mit dem, diesen Abel, diesen Hauch, der verloren gegangen ist. Was für ein Bild Gottes, das Blut oder das Leben deines Bruders schreit zu mir vom Ackerboden. Auch für die, die es trifft im Krieg oder wo auch immer, Brudermord ist hier auch Hoffnung, die wir dann im Psalm 9, Psalm 10 haben, bis Offenbarung 6, ja. Das ist nicht, die sind nicht vorbei bei Gott. Das schreit und Gott ist emotional dran.
Gott sieht.
Was für ein Bild. Ja, und nachher wird er sie ja lebendig machen. Gott leidet und das ist auch frohe Botschaft.
Eins magst du mit uns beten?
Ja. Unser lieber Vater, es ist eine schreckliche Tatsache, dass, weil die Menschen sich von dir entfernt haben, Satan sehr schnell die Oberhand gewonnen hat und ganz schreckliche Dinge passiert sind. Und wir versetzen uns auch in die Situation der Eltern, die da zuschauen, wie die von ihnen geborenen Kinder agieren. Und es muss schrecklich gewesen sein. Auch dieses Bewusstsein, dass sie das Ganze über die Welt, über ihr eigenes Geschlecht hereingebracht haben durch die Sünde. So bitte ich dich, Herr, gib, dass wir wohl bedenken, was wir tun, dass wir bedenken, dass es zwei Wege gibt und gib, dass wir die Entscheidung treffen, die du kein vorgeschlagen hast, dass wir unseren eigenen Stolz aufgeben und dass wir, Herr, uns an dich halten und dass wir deine Wege gehen. Und egal, was falsch läuft in unserem Leben, dass du es richtig machen kannst. Amen.
Amen.